So, dann ganz offiziell herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung Software und Internet Economics. Wie ihr feststellen könnt, bin ich nicht Professor Buxmann, den ich heute kurzfristig vertrete. Das passt aber auch ganz gut, weil das Thema, das wir heute behandeln, ganz gut in meine Forschung oder in meine Forschung während meiner Doktorandenzeit passt. Ganz kurz zur Einordnung. Wir befinden uns momentan in dem Abschnitt, bei dem es um die Folgen der Digitalisierung geht. Da wurde letztes Mal besprochen, was Konvergenz ist, wie Konvergenz dazu führen kann, dass Marktgrenzen verschwimmen, dass man auf einmal irgendwie in Konkurrenz zu jemandem steht, zu einem Wettbewerber, zu einem Marktmitteilnehmer, irgendwie, mit dem man vorher noch nichts zu tun hatte. Es ging dann weiter mit dem Thema Daten. Wie wichtig wären Daten heute für heutige Unternehmen? Was kann man damit machen? Und wie sieht es vor allem auch mit der Privatsphäre aus, die Nutzer ja, da irgendwie bedroht fühlen? Professor Buxmann wird dann nächste Woche mit diesem Thema weitermachen. Da gibt es noch zwei, drei andere Themen. Irgendwie, wie sieht es aus mit Veränderungen in der Wertschöpfungsstruktur? Was ist mit dem Thema digitale Rechte etc.? Ich greife heute schon ein bisschen vor und will heute mit euch ein Anwendungsbeispiel besprechen, bei dem es auch genau um dieses Thema geht. Was sind die Folgen oder mögliche Folgen der Digitalisierung? Und da werde ich ein bisschen was zur Forschung vorstellen, die wir am Fachgebiet durchgeführt haben in diesem Thema, damit ihr auch mal seht, ja, was wird denn dann zu diesen Themen, was wird zu diesen Themen geforscht? Und ja, einsteigen möchte ich mit einer kleinen Motivation. Ich werde einen Überblick über die aktuelle Situation, wie sieht es momentan aus in der Buchbranche, geben und dann eben zu dieser Studie, die wir am Fachgebiet durchgeführt haben, kommen. Genau. Ja, das Thema Digitalisierung ist ein sehr, ja, schwergewichtiges Thema, das die Buchbranche schon seit sehr vielen Jahren beschäftigt. Und schon seit 2000 ungefähr, da war es dann soweit, dass so die ersten Lesegeräte auf den Markt kamen. Und schon da hat man prognostiziert, dass es jetzt nicht mehr lange dauern wird, dass gedruckte oder physische Bücher, dass die irgendwie dem Untergang geweiht sind. Und IDC, das ist ein Marktforschungsinstitut, die haben eben prognostiziert, dass jetzt ab 2002, jetzt wo diese technischen Möglichkeiten da sind, dass da die Nachfrage nach elektronischen Büchern ganz gewaltig nach oben schnellen wird. Kurze Zeit später, 2003, hat es dann irgendwie nicht so geklappt, wie man sich das vorgestellt hat. Und da bemerkt die FAZ, dass ja, die Deutschen dem E-Book eine Absage erteilt haben. Also dieser Durchbruch ist da nicht erfolgt. Und ja, die Deutschen haben weiterhin vorwiegend gedruckte Bücher bevorzugt. Man hat die Hoffnung nicht aufgegeben. Diese technologischen Entwicklungen gingen immer weiter. Die Geräte wurden ausgefeilter. Und ja, dann sagt man eben, ja, das war noch nicht so weit irgendwie. Man hat sich auf Formate nicht einigen können. Aber diesmal ist es ganz bestimmt so weit. Jetzt ist das elektronische Buch oder dieses E-Paper ist vor dem Durchbruch und es klappt diesmal ganz bestimmt. Und andere sind da ganz ja, noch radikalerer Meinung. Dieser Herr Nicolò Potente, das ist dieser Gründer der One Laptop Per Child Initiative, der sagt eben, ja, dieses physische Buch, das ist ganz bestimmt nicht mehr da, und zwar nicht in 10 Jahren, sondern in 5 Jahren. Das hat er übrigens 2010 gesagt, und genau, also viel Zeit ist nicht mehr für diese Prognose. Ja, es gibt natürlich ganz andere Stimmen und so sagt Guido Westerwelle zur Frankfurter Buchmesse 2010, dass er denkt, dass das elektronische Buch das gedruckte Buch nicht verdrängen wird, sondern vielmehr sich nebendran entwickeln wird, und dieses gedruckte Buch wird noch sehr lange Zeit existieren. Ja, und das Handelsblatt fasst irgendwie ganz schön zusammen, diese immer hin und her schwankenden Diskussionen, dass man sagt, ja, jetzt ist es diesmal wirklich soweit und dann aber doch nicht. Und ja, da wird dann hinterfragt, ob es denn diesmal stimmt und dass die Experten diesem Buch immer wieder eine glänzende Zukunft vorhergesagt haben. Ja, und dieses Jahr 2012, also könnte es dann tatsächlich so sein. Vielleicht mal eine ganz kurze Umfrage. Wer hat ein elektronisches Lesegerät, ein Kindle oder sowas Vergleichbares? Okay. Wer hat sowas schon mal verschenkt? Okay? Gut. Hier mal kurz die aktuelle Situation, wie es in Deutschland ist, beziehungsweise nicht mehr ganz top aktuell, aber so ganz groß haben sich die Zahlen nicht verändert. Momentan liegt der Marktanteil elektronischer Bücher, beziehungsweise 2002 lag er bei 3%, 2011 waren es 1% und jetzt ganz aktuell sagt man, oder die Gesellschaft für Konsumforschung hat gesagt, dass jetzt im Vergleich zu 2012 der Umsatz nochmal um 60% gestiegen ist. Also wir befinden uns immer noch irgendwie im einstelligen Bereich. In den USA sieht das ein bisschen anders aus. Da haben elektronische Bücher mittlerweile einen Marktanteil von 20% ungefähr, wobei das jetzt auch lange Zeit wachsend war und sich aber mittlerweile ein bisschen eingependelt hat. Also da stecken die jetzt ein bisschen jetzt. Ja, und diese digitalen Veränderungen oder die Folgen der Digitalisierung, wenn wir es so sagen möchten, haben natürlich ganz drastische Folgen. In den USA, eine riesengroße Buchhandelskette Borders meldet 2011 Insolvenz an. Das waren, wer kennt Borders aus den USA? Das war das, hat man so an jeder Ecke gesehen, ne? So eine Kette. Und gleichzeitig war es eben so, dass Amazon das erste Mal vermeldet hat, dass jetzt die Verkaufszahlen für elektronische Bücher erstmalig die von gedruckten Büchern übersteigen. Ja, die Akteure in der Buchbranche werden zusätzlich verunsichert von dem, was so um sie herum passiert. Ihr werdet nächste Woche noch besprechen, wie das so mit der Piraterie und der Digitalisierung in der Musikbranche ausgesehen hat oder aussieht. Das schafft natürlich zusätzlich Verunsicherung für die Akteure der Buchbranche. Man hat in der Musikbranche ganz gewaltige Umsatzeinbrüche hinnehmen müssen, als damals die MP3 erfunden wurde, als zusätzlich das Internet dazu kam. Es wurde natürlich dann gleich gesagt, dass es alles an Piraterie liegt. Ja, auf jeden Fall war es so, dass eben der Absatz mit physischen Tonträgern ganz rapide abgenommen hat durch die Digitalisierung. Und auch in der Zeitungsbranche hat man es erlebt, da sind ganz viele ganz traditionelle große Zeitungshäuser nach und nach insolvent gegangen. Und ich weiß jetzt nicht das aktuellste Beispiel hier aus Deutschland, aber vor ein paar Jahren ist ja auch die Financial Times Deutschland hat hier ja zugemacht. Ja, und zusammengefasst herrscht insgesamt einfach eine sehr große Unsicherheit unter den Marktteilnehmern in der Buchbranche, was so die zukünftige Entwicklung angeht. Wie sieht es jetzt aus? Kommt jetzt der große Durchbruch noch? Können irgendwie die Einzelhandelsunternehmen, können die zumachen? Wie muss man sich strategisch aufstellen? Das ist relativ unklar. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück, was glaubt ihr denn, wie sich das weiterentwickeln wird? Und kann man diese Vergleiche zwischen den Branchen, wie gut kann man die ziehen? Was glaubt ihr? Ja. Okay, selbst für die Leute, die jetzt in der digitalen Zeit aufwachsen und vielleicht, ja, weiß nicht, wo der Papa nicht mehr das volle Bücherregal irgendwie zu Hause hat. Okay, guter Punkt. Was wären denn noch so Vorteile von gedruckten Büchern, die jetzt irgendwie noch dafür sprechen würden, weiterhin das gedruckte Buch zu lesen. Ja. Sammler? Ja. 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 lässt sich gerade ganz schön der Trend erkennen, die Schallplatte, Vinyl, nimmt gerade wieder, es ist zwar, ich glaube, der Marktanteil irgendwie in der Musikbranche ist irgendwie so bei 2, 2-3% oder sowas, aber immerhin. Und man erkennt da auf jeden Fall so einen Trend, so einen Aufwärtstrend für die Schallplatte. Also so Sammlertum ist ein Punkt, ja. Okay. Ja, und du hast gerade schon gesagt, das Thema ist auch ein bisschen, oder ja, relativ, kann man sich darüber streiten, wie viel es ist, es ist ein psychologisches Thema. Die zukünftige Entwicklung des Buches hängt letztendlich davon ab, wie der Einzelne oder wie sich einzelne Leser entscheiden, ob die sich jetzt für oder gegen so ein elektronisches Buch entscheiden. Und damit auch der individuellen Akzeptanz dieser Bücher bei den Lesern. Und wie sich diese individuelle Akzeptanz letztendlich entwickeln wird, das ist dann wiederum ganz entscheidend für Unternehmen, Verlage, Autoren, Buchhändler, Elektronikhersteller. Ja, und so eine Frage, die wir uns dann am Fachgebiet gestellt haben und wozu wir dann auch eine Studie durchgeführt haben, war eben die Frage, warum werden elektronische Bücher auf individueller Ebene akzeptiert, beziehungsweise warum werden sie nicht akzeptiert, abgelehnt. Und wenn man so in die Literatur schaut, beziehungsweise so in die Tagespresse, dann werden natürlich dafür auch Begründungen geliefert, warum das immer wieder vorhergesagt wird, dass es jetzt klappt, aber warum es dann doch nicht klappt. Und die Gründe, die man da so findet, waren dann solche technologischen Gründe, dass die Schrift noch nicht irgendwie scharf genug ist, dass die Technologie insgesamt noch zu teuer ist, dass es so viele Formate gibt, zwischen denen man sich nicht entscheiden kann und ja, dass es einfach insgesamt noch nicht ausgereift ist. Aber was so in dieser Diskussion immer ein bisschen gefehlt hat, was aber durchaus in den Kommentaren von Lesern, die irgendwie unter solchen Artikeln dann zu finden waren, ja, was man da dann gesehen hat, war eben, dass es so ganz andere Aspekte sind, die diskutiert wurden. So wie du gesagt hast, dass es irgendwie irgendwas mit dem physischen Gegenstand zu tun hat, dass es irgendwelche Merkmale sind, die man irgendwie, ja, die irgendwie sinnesbezogen sind, ne? Dass man irgendwie diese Haptik nicht ersetzen kann, ne? Durch ein elektronisches Buch, dass Bücher auch irgendwie einen Geruch haben, dass es irgendwie schön aussieht, ne? Wenn die im Regal stehen, was jetzt irgendwie wegfallen würde, wenn man da irgendwie nur sein eines Gerät stehen hätte. Ja, und das hat uns dann dazu bewegt, dazu mal so eine kleine Befragung zu machen und das war jetzt nichts Großes. Wir sind mal so zu Buchkäufern gegangen und haben die gefragt, ja, wie sehen Sie das denn mit den elektronischen Büchern und was wären für Sie so Pro und Contra dafür, dagegen? Und was da eben auch ganz klar herauskam, war eben, dass diese Sinneswahrnehmung beim Lesen von gedruckten Büchern, dass das sehr relevant ist und auch, dass das eben Gründe dafür sind, dass man eben sagt, ja, elektronische Bücher, da fehlt mir das will ich nicht, ne? Und was dabei dann gesagt wurde, dass eben diese Seiten aus Papier, dass das ein wichtiger Grund ist, ne, dass man irgendwie was hat zum Umblättern, dass es Bücher gibt, die einen schön gestalteten Einband haben, irgendwie, der sich auch schön angucken lässt, dass jedes Buch irgendwie auch ein bisschen individuell ist, ne? Dass man so ein Buch irgendwie auch anhand seines Aussehens, Gewichts irgendwie erkennen kann und auch, dass man beim Lesen irgendwie merkt, dass man Fortschritt im Buch macht, ne? Und zwar nicht nur irgendwie anhand von so einem Slider oder so einem 50 von 200 von so einer Kennzahl, sondern auch irgendwie an dem Objekt, was man gerade in der Hand hat. Und dazu auch ein ganz schönes Zitat, Jeff Bezos, das ist der Chef von Amazon und Gründer, der hat, war noch sehr früh, aber er hat damals was ganz Lustiges gesagt, er hat nämlich gesagt, dass er die Hälfte seiner Bücher in einer Buchhandlung kauft in Seattle, weil er auf die sinnliche Wahrnehmung beim Bücherkauf nicht verzichten will. Vielleicht ganz witzig. Ja, und aufbauend auf diesen ersten Erkenntnissen, dass irgendwie diese physischen Merkmale von Büchern, dass die irgendwie eine Rolle spielen für die Leser und dass es auch irgendwas damit zu tun hat, ob Nutzer sich dann letztendlich für oder gegen elektronische Bücher entscheiden, haben wir dann eine Studie aufgesetzt, bei der es darum ging, dass irgendwie die Merkmale von den existierenden Produkten, also in dem Fall diesen gedruckten Büchern, wie diese Merkmale sich eben auf die Akzeptanz von elektronischen Büchern auswirken. Und dazu haben wir in der Forschung auch noch nichts gefunden. Ja, so dieser Zusammenhang zwischen der Akzeptanz, der Annahme von neuen Technologien vor dem Hintergrund, dass diese irgendwas ersetzen, was vorher da war, das ist eine große Forschungslücke. Und die Forschungsfrage, die wir dabei konkret formuliert haben, war, wie die Akzeptanz elektronischer Bücher, also einer substituierenden Technologie, durch deren äußerliche Unterschiede im Vergleich mit gedruckten Büchern beeinflusst wird. Und wie geht man dann an sowas ran, wenn man so eine Forschungsfrage stellt? Wir stellen da ein Forschungsmodell und entsprechende Forschungshypothesen auf. Das begegnet euch bestimmt auch irgendwie mal im Rahmen von eurer Abschlussarbeit, wo ihr eine Umfrage durchführen werdet, irgendwie auch irgendeine Forschungsfrage beantworten werdet, irgendwie was Empirisches machen werdet. Und wir stellen da dann so ein Forschungsmodell auf und sagen, wir haben hier eine Reihe von Hypothesen, die wir gerne überprüfen würden. Und im Rahmen dieser Studie waren unsere Hypothesen wie folgt. Wir haben einerseits gesagt, und das war das, was wir irgendwie so in den Gesprächen mit den Buchkäufern erlebt haben, wir haben einerseits gesagt, ja, dass irgendwie die Wertschätzung äußerlicher Merkmale, dass die irgendwie so eine gefühlsmäßige Reaktion bezogen auf dieses Substitut, auf diese ersetzende Technologie auslöst. Das haben wir beobachtet, als wir den Studienteilnehmern in dieser Vorstudie so ein elektronisches Buch in die Hand gegeben haben. Dann haben wir bei vielen so eine Abwehrhaltung, irgendwie Abwehrreaktion gesehen, wo wir gesehen, beobachtet haben, dass es irgendwie gerade so ein ungutes Gefühl bei denen auslöst. Ne? Und dementsprechend lautete da unsere erste Forschungshypothese, dass Personen, denen diese physischen Attribute irgendwie sehr wichtig sind, dass die mit so einer negativen, gefühlsmäßigen Reaktion irgendwie, dass die irgendwie negativ auf dieses Substitut reagieren würden. So. Und weitere Hypothesen, die wir aufgestellt haben, bezogen sich auf den wahrgenommenen Nutzen und auch die wahrgenommene, man sagt im Englischen Ease of Use, also wie einfach ist so eine Technologie zu benutzen. Und die Hypothesen, die wir da formuliert haben, waren, dass sich irgendwie diese negativen Gefühle, dass die sich irgendwie auch wiederum negativ auf diese wahrgenommene Nützlichkeit und auf die wahrgenommene Einfachheit der Nutzung auswirken. Man spricht da von einem kausalen Zusammenhang. Also wir sagen, wenn jemand dieses negative Gefühl hat, dann wird auch seine Bewertung, also seine Evaluation von dieser Technologie irgendwie negativ beeinflusst davon. Was könnt ihr euch denn vorstellen, was so das Argument dafür gewesen sein kann, warum wir gedacht haben, dass so ein negatives Gefühl irgendwie sich auch auf meine Wahrnehmung, dass die Technologie irgendwie schwer, nicht so leicht nutzbar ist oder auch nicht so nützlich ist? Warum sagen wir, dass das irgendwie beeinflusst? Das liegt nicht unbedingt so nah. Sehr gut. Sehr gut, naja. Genau, also ein Vorschlag ist, dass man, wenn man irgendwie da so ein Abwehrgefühl irgendwie hat, ne, dass man sich dann irgendwie nicht so gut auf die Bedienung des Geräts konzentrieren kann und einem deshalb auch irgendwie schwerer fällt, das zu benutzen, dass man irgendwie die Vorteile nicht so umsetzen kann. Genau. Sehr gut. Mhm. Okay, aha. Das ist auch eine interessante Begründung. Dazu gibt es tatsächlich psychologische Theorien, die sagen, dass wir so eine Vorliebe so für den Status quo haben oder viele Menschen, ne, dass man gerne irgendwie so in seinem momentanen Zustand ist und wenn jetzt irgendwie eine Änderung auftritt, die uns irgendwie zwingt, aus diesem Status quo rauszugehen, dass das irgendwie uns negativ beeinflusst. Mhm. Gibt es noch andere Ideen? Ja, bitte. Ja, aha. Aha, okay. Unsere Begründung war noch ein bisschen anders. Und zwar geht das auch ein bisschen in die psychologische Theorie rein. Und zwar sagt man, dass Menschen, die irgendwie so einen negativen Gefühlszustand haben, dass die viel, viel kritischer und viel skeptischer Informationen aufnehmen und verarbeiten. Also wenn ich jetzt mir, man stellt sich vor, man ist irgendwie nicht so gut drauf oder so und dann soll man irgendwas Neues beurteilen, was man vielleicht noch kennt. Ne? Und dann, das ist ganz witzig, das kann man auch gut an sich selbst beobachten. Wenn man in so einem Zustand ist, dann ist man viel kritischer, was irgendwie, was wollen die jetzt von mir? Ne? Was jetzt überzeugt mich mal hier, was das überhaupt sein soll? Ne? Und das war einerseits die Begründung, die wir hier angebracht haben, und die andere Begründung, warum wir dachten, dass diese Zusammenhänge eben bestehen könnten, waren, das kommt auch aus der Psychologie, dass Menschen dazu tendieren, Informationen aufzunehmen, die irgendwie konsistent sind mit ihrem momentanen Zustand. Ne? Ich fühle mich irgendwie nicht so gut oder habe nicht so ein gutes Gefühl irgendwie bezüglich diesem Gerät. Und dann will ich gar nicht wissen, was das alles Tolles kann, weil das würde gar nicht dazu passen, wie mein Bauchgefühl dem Gerät gegenüber ist. Ne? Und diese psychologische Theorie sagt eben, dass wir Informationen aufnehmen, die zu dem passen, wie wir uns fühlen. Deshalb haben wir eben hier auch die Hypothese aufgestellt, dass Menschen, die eben dieses negative Gefühl bezüglich diesen elektronischen Büchern haben, dass die auch wiederum diese eigentlich eher rationalen Bewertungen ein bisschen negativer vornehmen werden. Und das ist jetzt so klassische Theorie aus der Wirtschaftsinformatik. Das nennt sich das Technologieakzeptanzmodell und das besagt eben, dass diese beiden Faktoren, diese wahrgenommene Einfachheit der Nutzung und die wahrgenommene Nützlichkeit, dass das zwei ganz wesentliche Faktoren sind, die Individuen dazu bewegen, eine Technologie zu nutzen oder nicht. Also dass das quasi sogar die maßgeblichen Einflussfaktoren dieser Entscheidung sind, eine Technologie zu nutzen oder nicht. Und deshalb lauten da die Hypothesen, dass einmal, wenn ich das Gefühl habe, ein Gerät ist relativ einfach zu nutzen, dann steigt wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dieses dann auch zu tun. Und je nützlicher ich eine Technologie finde, desto eher werde ich sie auch benutzen. Das liegt eigentlich auf der Hand, aber das war so eine der ersten Theorien, die so in der Wirtschaftsinformatik entwickelt wurden. Und man sagt außerdem, das ist dieser Pfeil 4H4C, diese Hypothese 4C, je einfacher eine Technologie zu nutzen, desto nützlicher werde ich sie tendenziell auch finden, denn wenn eine Technologie irgendwie einfach zu nutzen ist, kann ich mich mehr auf die Vorteile und die Realisierung der Vorteile dieser Technologie konzentrieren. Das war also dann unser Forschungsmodell, das wir aufgestellt haben in Bezug auf die Akzeptanz elektronischer Bücher. Und jetzt geht es darum, diese Hypothesen irgendwie zu bestätigen. Und wie macht man das? Dazu haben wir eine empirische Studie durchgeführt, indem wir Fragebögen verteilt haben unter ganz normalen Menschen. Wir waren da draußen im Park, wir waren auf der Straße, haben Leute angesprochen, überall. Wir haben dabei darauf aufgepasst, dass alle Altersklassen irgendwie vertreten sind. Hallo? Ah ja. Also wir haben dabei aufgepasst, dass alle Altersklassen irgendwie vertreten waren, dass sowohl männliche und weibliche Teilnehmer irgendwie in einem ausgeglichenen Verhältnis dabei waren. Wir haben insgesamt 217 Menschen befragt. So. Und wie haben wir das gemacht? Wir sind auf die Menschen zugegangen, haben uns vorgestellt, haben gesagt, dass wir hier eine Studie zu elektronischen Büchern an der TU Darmstadt durchführen, haben den Menschen dann zuerst ein gedrucktes Buch in die Hand gegeben, damit alle irgendwie so eine einheitliche Vorstellung davon hatten, was wir damit meinen. Ne? Nicht, dass sich der eine irgendwie so ein billiges Taschenbuch vorstellt und der andere irgendwie, was weiß ich, die Erstausgabe von so und so. Und anschließend haben wir allen Menschen auch ein elektronisches Lesegerät in die Hand gegeben, damit auch da einheitliche Vorstellungen vorlagen. Bitte? Vom gleichen Buch, genau. Das war damals der Hobbit von Tolkien. Und alle Teilnehmer sollten sowohl in der gedruckten als auch in der elektronischen Variante ein paar Seiten lesen, damit so dieses Gefühl für beide Varianten irgendwie vorhanden war, damit die Menschen auch dann die Fragen, die wir ihnen gestellt haben, auch beantworten konnten. So, und wie haben wir jetzt diese, ich gehe nochmal kurz zurück, wie haben wir jetzt diese Zusammenhänge gemessen? Man sagt, dass das hier irgendwie Variablen sind und diese Variablen per Definition variieren irgendwie in der Gesellschaft. Und irgendwie muss man diese Variablen abfragen und das macht man durch entsprechende Skalen, die man dann in diesen Fragebögen, das kennt ihr alle, wiederfindet. Und jetzt beispielsweise diese Wichtigkeit, ich gehe nochmal zurück, diese Wichtigkeit irgendwie sinnesbezogener Eigenschaften, die haben wir abgefragt durch so eine Frage wie zum Beispiel, bei einem Buch ist so die typische Haptik für mich, und dann kann man eben ankreuzen auf dieser Skala 1, gar nicht wichtig, und 5 ist ganz unverzichtbar für mich. Oder, hallo? Oder diese negative Reaktion, dieser Negative Effect heißt es hier. So. Den haben wir gemessen, zum Beispiel mit der Frage, bei der Benutzung von E-Books stören mich die ungewohnten Sinneseindrücke. Und dann war die Skala wieder von 1 von überhaupt nicht bis 5 extrem. Und so haben wir auch die Nützlichkeit abgefragt. Ich finde die Möglichkeiten, die E-Books bieten, nützlich, überhaupt nicht, voll und ganz. Unkompliziert, stimme gar nicht zu, voll und ganz zu. Und dann eben auch die Intention der Menschen, diese elektronischen Bücher zukünftig zu nutzen. Durch die Frage, angenommen, ich hätte den Zugang, denke ich, dass ich privat regelmäßig E-Books lesen würde. Auf gar keinen Fall, bis auf jeden Fall. Und so hat man dann am Ende irgendwie 217 ausgefüllte Fragebögen, wo dann jeder einzelne Mensch seine Zustimmung zu diesen Antworten irgendwie gegeben hat. Wir wussten dann für jeden Teilnehmer, hat er eine stark ausgeprägte negative gefühlsmäßige Reaktion irgendwie bezüglich den elektronischen Büchern, wie wichtig war dem oder derjenigen so diese typische Haptik. Findet die Person die Möglichkeiten von elektronischen Büchern nützlich oder nicht so nützlich und so weiter. Das ist dann so der Datensatz, den man da rauskriegt. Habt ihr dazu bisher Fragen? Okay. Was macht man jetzt damit, um jetzt diese Hypothesen, die man vorher aufgestellt hat, um die dann letztendlich zu überprüfen? Da gibt es dann aus der Statistik verschiedene Methoden der Datenanalyse. Auch die begegnen euch eventuell früher oder später irgendwie im Rahmen von der Studien- oder Masterarbeit wieder. Und bei diesen Datenanalysen geht es grundsätzlich darum, irgendwie diese Untersuchungsvariablen in eine Beziehung zu stellen. Man spricht da von abhängigen Variablen, wenn man irgendwie eine Variable hat, die man erklären möchte. Zum Beispiel in diesem Fall möchten wir erklären, was die Akzeptanz von elektronischen Büchern beeinflusst. Und man spricht von unabhängigen Variablen, von Beobachtungen, die eben diese abhängige Variable erklären sollen. Und in dem Fall wenn jetzt hier diese Nutzungsintention von elektronischen Büchern hier die abhängige Variable ist, sind unabhängige Variablen in Bezug auf diese Variable eben diese wahrgenommene Nützlichkeit. Man sagt, die beeinflusst so diese Intention und auch die wahrgenommene Einfachheit der Nutzung. Genauso ist von diesem negativen Affekt, von diesem negativen Gefühl, wenn man das hier als abhängige Variable betrachtet, ist das die entsprechende unabhängige. Und dieses negative Gefühl ist wiederum die unabhängige Variable, die die wahrgenommene Nützlichkeit und auch die wahrgenommene Einfachheit der Nutzung erklären soll. Genau. Hier nochmal ein Beispiel für eine abhängige Variable und unabhängige Variable. Welche Faktoren, also welche unabhängigen Variablen erklären oder beeinflussen die Zufriedenheit abhängige Variable eines Anwenders mit einer Technologie? Und wenn ihr irgendwie mal im Rahmen eurer Studien oder Masterarbeit irgendwas Neues, irgendeinen Zusammenhang erforschen wollt, dann werdet ihr auch irgendwie in irgendeiner Form was mit abhängigen oder unabhängigen Variablen zu tun haben. So, und jetzt Beispiele für solche Datenanalysemethoden begegnet euch bestimmt auch irgendwie. Können zum Beispiel die multiple Regressionsanalyse, die ihr aus Statistik kennt, sein, oder die Kausalanalyse, die sich im Fall metrisch skalierter Variablen eignen. Was heißt metrisch skaliert? Statistik 1 oder 2? Wie können Variablen noch skaliert sein? Keine Angst, einfach. Ja. Genau, genau. Die Abstände zwischen verschiedenen Ausprägungen der Variablen sind das heißt, glaube ich, äquidistant. Und es gibt noch andere Ausprägungen von Variablen-Skalierungen. Zum Beispiel sagt man, dass eine Variable irgendwie nominal skaliert sein kann, wenn es irgendwie keine bestimmte Reihenfolge zwischen den Ausprägungen der Variablen gibt. Oder es könnte zum Beispiel eine ordinale Skalierung sein, wo man sagt, dass irgendwie eine bestimmte Rangfolge zwischen den Ausprägungen besteht, also B ist größer als A, aber man kann nicht sagen, dass der Abstand zwischen B und A der gleiche ist wie irgendwie zwischen B und C. Und jetzt hier im Fall von metrisch skalierten Variablen, wir gehen davon aus, dass diese Antworten auf der Skala 1, 2, 3, 4, 5, dass die irgendwie ungefähr den gleichen Abstand haben. In diesem Fall würden sich beispielsweise die multiple Regression oder die Kausalanalyse anbieten. Und die multiple Regressionsanalyse wendet man dann an, wenn man eine abhängige Variable hat und mehrere unabhängige Variablen. Und wenn man aber so ein Modell hat, wie wir das aufgestellt haben, wo eben eine abhängige Variable gleichzeitig wieder die unabhängige für eine andere abhängige Variable ist, dann kann man keine Regression rechnen, dann muss man eine Kausalanalyse rechnen. Und deshalb die Kausalanalyse als mögliches Verfahren zur Überprüfung von komplexeren Zusammenhängen, wo eben mehrere unabhängige und mehrere abhängige Variablen möglich sind und abhängige Variablen irgendwie gleichzeitig auch wieder unabhängig für eine andere Variable sein können. Habt ihr dazu Fragen? Ist irgendwas unklar gewesen? Okay, könnt ihr alle. Aber er macht das dann in der Übung. Kleiner Exkurs jetzt zu dieser Kausalanalyse, die eben ein statistisches Verfahren darstellt zur simultanen Schätzung kausaler Wirkungsketten zwischen verschiedenen Variablen. Also wenn man sagt hier, dass wir hier eine Wirkungskette haben, einmal A beeinflusst B kausal und B beeinflusst C, dann können wir mit Hilfe der Kausalanalyse diese Zusammenhänge irgendwie simultan auf einmal schätzen und müssen nicht irgendwie erstmal den Zusammenhang zwischen A und B analysieren und dann in einem zweiten Schritt den Zusammenhang zwischen B und C. Und diese Analyse basiert darauf, dass wir sagen, unser hypothetisches Modell sagt jetzt irgendwas darüber aus, wie diese Variablen irgendwie im Verhältnis zueinander stehen müssen. Das heißt, unser theoretisches Modell sagt irgendwie, dass, wenn es denn richtig wäre, dass wenn diese Variable hier irgendwie hoch ausgeprägt ist, dass dann auch diese Variable irgendwie hoch ausgeprägt sein müsste, ne? Das wäre so die Hypothese. Also wir sagen hier, das beeinflusst das hier positiv, also muss ich das auch irgendwie in den Daten wiederfinden lassen. Wenn wir jetzt hier die einzelnen Datensätze anschauen von den Menschen, dann, wenn der dann hier hoch angekreuzt hat, dann müsste der eigentlich auch hier hoch angekreuzt haben, ne? Und das aber dann über den ganzen Datensatz hinweg. Diejenigen, die hier irgendwie niedrig angekreuzt haben, die müssten wahrscheinlich dann auch hier niedrig ankreuzen. Und deshalb sagen wir, wenn wir so eine Theorie aufstellen, dann gehen wir davon aus, dass diese Ausprägungen von den Variablen irgendwie eine bestimmte Struktur haben. Nämlich, dass A hoch ist und dann auch B hoch ist, dann hier C und D vielleicht niedrig ist und entsprechend dann auch irgendwie E, ne? Und bei dieser Kausalanalyse schaut man dann auf Basis der Kovarianzen zwischen den Variablen, also wie variieren zwei Variablen oder mehrere Variablenpaare irgendwie gemeinsam, passen diese Kovarianzen, die wir jetzt tatsächlich in unseren Datensätzen beobachten können, passen die zu dem, was wir ja theoretisch hypothetisiert haben? Und wie gut passt diese Theorie zu dem, was wir letztendlich tatsächlich beobachten können, ne? Und dann bekommt man solche Pfadkoeffizienten raus, die dann auch die Stärke des Zusammenhangs zwischen den beiden Variablen irgendwie angeben. Also dieser Zusammenhang kann irgendwie eine bestimmte Stärke haben. Das muss nicht sein, dass irgendwie, man spreche da dann von einem, es muss nicht sein, dass irgendwie, wenn das hier ganz hoch ausgeprägt, das immer auch ganz hoch ausgeprägt ist, oder wenn das hier ganz niedrig ausgeprägt ist, das auch immer ganz niedrig ausgeprägt ist, sondern dass es irgendwie eine bestimmte Stärke gibt, mit der die Variable A Variable B beeinflusst. Und das spiegelt sich letztendlich in den Pfadkoeffizienten wieder, ne? Die irgendwie zwischen 0 und 1 variieren, und 1 wäre, es gibt einen perfekten irgendwie Zusammenhang zwischen den beiden, wenn das eine irgendwie sich erhöht, erhöht sich das andere auch um eine Einheit, und 0 wäre, eine Veränderung in der einen beeinflusst die andere Variable überhaupt nicht. Und es kann natürlich irgendwas dazwischen sein. Ja. Und wenn ihr so eine Studie irgendwie durchführt im Rahmen von euren Abschlussarbeiten, dann gibt es da zwei Sachen, die ganz wichtig sind. Nämlich, dass die Messung dieser Variablen irgendwie einerseits valide sein muss und dass sie andererseits verlässlich sein muss. Und valide ist eine Messung dann, wenn eine Veränderung in der beobachteten Variable, also eine Veränderung von dem, was derjenige ankreuzt oder diejenige, tatsächlich auch auf eine Veränderung dieser Variable zurückzuführen ist. Also wenn hier diese... Wenn jetzt irgendwie hier die Variablenausprägung bei einem Teilnehmer irgendwie ganz hoch ist, dann muss das auch widerspiegeln, dass der oder diejenige, dass denen diese Attribute ganz wichtig sind, ne? Andersrum, wenn sie ganz niedrig ist, dann muss es wirklich widerspiegeln, dass der oder diejenige da keine Wertschätzung hat für diese Attribute. Das heißt, mit anderen Worten, man muss die richtigen Fragen stellen, um das rauszukriegen, was man gerne wissen möchte. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass das erstmal trivial klingt, aber dann in der Umsetzung dann doch ganz schön schwer ist, weil da kommt es nämlich irgendwie auf gemeinsames Verständnis an, dann können Synonyme irgendwie eine Rolle spielen, dann spielt es eine Rolle, wie ist die Frage formuliert, ist die besonders lang, ist die leicht verständlich, ist die irgendwie verschachtelt und so weiter, ne? Und außerdem muss die Messung verlässlich sein, das heißt, wenn man die Variable irgendwie mehrmals misst, muss es zum gleichen Ergebnis kommen. Das heißt, es darf kein irgendwie Messfehler oder kein Zufallsfehler irgendwie da drin sein, die irgendwie beeinflussen, dass wenn ich jetzt heute den Fragebogen beantworte, irgendwie was anderes ankreuzen würde als gestern. Und schließlich beurteilt man auch dann die Güte des Gesamtmodells. Das heißt, das hatte ich vorhin schon gesagt, wie gut spiegeln jetzt die Daten oder das, was ich darin beobachten kann, auch tatsächlich das wieder, was ich irgendwie vorher als Theorie aufgestellt habe. Und wie gesagt, wäre so diese aufgestellte Theorie perfekt, dann müsste das sich auch in den Kovarianzen und in dem Verhältnis der Varianzen und der Ausprägung irgendwie widerspiegeln. Und man misst diese Güte dann irgendwie in dem Unterschied oder der Distanz zwischen einer empirischen und der theoretischen Kovarianzmatrix bei der Kausalanalyse. Und das sind dann letztendlich die Ergebnisse, die wir dann bei dieser Datenanalyse herausbekommen haben. Wir haben gesehen, dass irgendwie die Wichtigkeit dieser sinnesbezogenen Attribute, dass die sich positiv auf diese Entwicklung des negativen Gefühls ausgewirkt hat, und zwar mit einem Pfadkoeffizient von 0,37. Wenn man so möchte, eine Erhöhung der Einheit in dieser unabhängigen Variable folgt irgendwie eine Erhöhung von 0,37 Einheiten in der abhängigen Variable. Und diese Sternchen da dran bedeuten, dass diese Zusammenhänge statistisch signifikant sind, und zwar irgendwie auf 0,01% Niveau. Und genauso haben wir unsere Hypothesen bestätigen können, dass irgendwie dieser negative Effekt, dass der sich wiederum negativ dann auch auf die Bewertung, auf die rationale Bewertung dieser Technologie auswirkt, dass irgendwie, wenn ich diesen negativen Effekt verspüre, dass dann auch meine wahrgenommene Nützlichkeit dieser Technologie und auch die wahrgenommene Einfachheit der Nutzung irgendwie abnehmen wird. Und hinten, die wahrgenommene Nützlichkeit hat einen ganz starken Einfluss natürlich auf die Akzeptanz bzw. meine Intention, dieses Gerät zu nutzen. Und auch die Einfachheit der Nutzung hat den positiven Effekt auf die wahrgenommene Nützlichkeit. Entschuldigung. Und bei der wahrgenommenen Einfachheit der Nutzung sehen wir, dass wir einen nicht signifikanten Zusammenhang zur Nutzungsabsicht gefunden haben. Ja, und das haben wir uns erklärt dadurch, dass so die Teilnehmer, denen wir dieses Gerät, dieses elektronische Buch in die Hand gedrückt haben, dass von denen eigentlich niemand irgendwelche Schwierigkeiten hatte, dieses Gerät zu benutzen. Das heißt, wir haben da auch nicht wirklich eine hohe Varianz erzeugt. Diese Variable ist nicht wirklich variiert. Vielleicht war es nicht genug Varianz irgendwie, um dann einen statistisch signifikanten Zusammenhang zu zeigen. Ja, in dem Fall, in unserem Anwendungsbeispiel, hatte diese wahrgenommene Einfachheit der Nutzung keine Auswirkungen auf meine Absicht, diese Bücher zu nutzen oder nicht. Und das, was hier unten steht, das ist jetzt erstmal nicht so wichtig, das sind eben verschiedene Gütekriterien, mit denen man berechnet, wie gut jetzt tatsächlich diese Daten meine Theorie wiedergespiegelt haben. Ja, und mit unseren Ergebnissen haben wir auch verschiedene Beiträge jetzt zur bestehenden Forschung geliefert. Das ist immer wichtig, wenn man Wissenschaft macht, dass man irgendwas beiträgt zu dem, was man bisher schon weiß. Und wir haben eben diese neue Perspektive auf die Akzeptanz elektronischer Bücher überprüft. Ne? Vorher, es hängt irgendwie was dass das technologisch noch nicht ausgereift, dass es irgendwie unterschiedliche Formate gibt. Hier haben wir ganz bewusst mal den Einfluss dieser sinnesbezogenen Merkmale untersucht und auch feststellen können, dass es tatsächlich da einen wichtigen Zusammenhang gibt. Wir haben weiterhin die wirklich spärliche Forschung zur Akzeptanz von Technologiesubstituten, da komme ich gleich auch nochmal drauf, erweitert. Da geht es nämlich darum, dass man irgendwie nichts darüber weiß, wie der Einsatz oder die Nutzung von irgendwelchen bisherigen Produkten mich bei meiner Akzeptanz von einer neuen Technologie oder Produkt irgendwie beeinflusst, die das alte ersetzen soll. Und zusätzlich, und das ist auch ein Thema, dem in der Wirtschaftsinformatik noch zu wenig Beachtung geschenkt wird, ist, welche Rolle hat denn irgendwie so Affekt, Gefühle, Emotionen, welche Rolle spielt die irgendwie in der Technologieakzeptanz? Genau. Es ist bei der Forschung auch immer wichtig, dass es irgendwelche praxisbezogenen Implikationen hat, dass man irgendwas geforscht hat, was dann auch relevant irgendwie für die Praxis ist. Und hier sind wir zu der generellen Aussage gekommen, dass bei einem Design von einem neuen Produkt irgendwelche Charakteristika von einem existierenden Produkt, die irgendwie wertgeschätzt werden von den Kunden, nicht außer Acht gelassen werden sollten. Wir haben das auch vor einigen Jahren bei der Einführung von Windows 8 gesehen, als sie diesen Startknopf weggelassen haben. Das war auch ein sehr großes Problem in der Anwenderschaft. Ja, dass auch gefühlsmäßige Reaktionen von Konsumenten eine ganz wichtige Rolle spielen. Das ist im Marketing ist das sehr etabliert. In der Wirtschaftsinformatik, wie gesagt, ist dieses Thema Gefühle sehr unterrepräsentiert. Und wir schlagen auch vor, aufgrund unserer Ergebnisse, dass man eben ein bisschen weggeht von der reinen Untersuchung von Usability, wie wo muss der Knopf hin, irgendwie links oben, rechts unten oder sowas, wie viele Schritte brauche ich, um irgendwo hinzukommen, dass das eben nicht ausreicht, sondern dass man irgendwie sich die gesamte User Experience anschauen muss. Ne? Wie erlebe ich irgendwie das Produkt als Ganzes bei der Benutzung? Ne? So, ganz wichtig, wenn man... Ja, bitte. Ja, tatsächlich. Da gibt es... Das ist im Design, in der Marketingforschung sehr ausgeprägt. Da gibt es Sounddesigner oder ne, wie muss ich die Oberfläche irgendwie von meinem Interieur, von meinem neuen Auto irgendwie anfühlen. Ne? Das ist wahr. Wir beziehen uns hier auf die Erkenntnisse, die man so in der Wirtschaftsinformatik hat und auch in der Wirtschaftsinformatik wieder weiter anwendet. Ne? Ja. Also Es ist anzuraten, dass man irgendwie über Disziplinengrenzen hinaus eben schaut und auch schaut, was gibt es da irgendwie für Anwendungen. Aber das Problem ist, dass wenn jetzt jemand untersuchen will, wie ist die Akzeptanz von irgendeiner neuen Technologie, dann wird er in diesem Bereich suchen, Technologieakzeptanz, und findet da dann dazu nichts, was, mit diesen Eigenschaften irgendwie zu tun hat. Ne? Okay. Ganz wichtig bei wissenschaftlichen Studien ist, dass man immer auch kommuniziert, was so die Grenzen oder die Limitationen so von der wissenschaftlichen Studie waren. Und da ist eine wichtige Limitation unserer Studie, dass die Verwendung einer einzelnen Methode, nämlich dieser Fragebogenmethode, dass die irgendwie zu Verzerrungen führen kann. Warum kann das sein? Warum kann die Tatsache, dass ich nur einen einzigen Fragebogen zur Erhebung meiner Daten verwende, wie kann das meine Ergebnisse irgendwie verzerren? Also einmal natürlich, dass man mit einer Methode vielleicht nicht ganz exakt so die Ausprägung der tatsächlichen Variablen erfassen kann. Dass die Methode des Fragebogens darauf beschränkt ist und dass natürlich solche Sachen irgendwie anders oder unterschiedlich interpretiert werden können von den Befragten. Was natürlich auch zu Verzerrungen führt. Und wenn ich alleine mich verlasse auf die Verwendung von so einem Fragebogen, dann hänge ich natürlich auch von den Schwächen dieser Methode ab. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, wie die Verwendung von so einem einzigen Fragebogen irgendwie zu Verzerrungen führen kann, nämlich dass Menschen bei so einem, beim Ausfüllen von solchen Fragebögen, selbst wenn versichert wird, dass diese Sachen anonym sind und vertraulich, trotzdem irgendwie das Gefühl haben, und da schließe ich mich selbst nicht aus, irgendwie bestimmte Fragen irgendwie konsistent zueinander zu beantworten. Ne? Dass man nicht ankreuzt, nee, ich finde es überhaupt nicht nützlich, aber ich würde es auf der anderen Seite natürlich auf jeden Fall einsetzen oder so. Ne? Also irgendwie versuche ich bei der Ausfüllung des Fragebogens konsistent zu bleiben oder zu erscheinen, selbst wenn mein Name nicht draufsteht. Genau, das ist was, was auch immer wieder kritisiert wird, ist, dass diese Akzeptanz nicht allein mit einer, mit der Abfrage der Absicht, willst du irgendwas tun oder nicht, gemessen werden sollte, weil zwischen ich möchte etwas tun und ich tue es wirklich, dann doch auch im Alltag immer wieder große Diskrepanzen bestehen können. Deshalb sollte man, um eine höhere Generalisierbarkeit der Aussagen irgendwie zu erreichen, dann auch tatsächlich die Nutzung überprüfen. Das ging damals noch nicht so gut, weil diese Technologie damals wirklich sehr, sehr wenig verbreitet war und wir da irgendwie ein sehr viel größeres Sample gebraucht hätten. Und letztendlich trifft man ja Aussagen über Kausalzusammenhänge. Man sagt, das eine beeinflusst irgendwie das andere. Letztendlich wird aber gefordert, dass zur Überprüfung von kausalen Zusammenhängen tatsächlich auch Daten im Längsschnitt verwendet werden sollten. Das bedeutet, dass man irgendwie Daten für eine Variable zu einem Zeitpunkt abfragt und die Daten für die nächste Variable irgendwie zu einem späteren Zeitpunkt, damit man tatsächlich auch sagen kann, dass es nicht nur irgendwie eine Korrelation ist, sondern irgendwie auch ein tatsächlicher kausaler Effekt. Ja, ich sehe schon, wir werden heute ein bisschen früher fertig. Jetzt noch ein Ausblick, den ich persönlich sehr spannend finde, die Akzeptanz substituierender Technologien. Also das hatte ich vorhin schon mal gesagt, dass man wenig darüber weiß, wie irgendwie die Verwendung oder die langjährige Verwendung oder auch kürzere Verwendung von irgendwas Bestehendem, einem bestehenden Produkt irgendwie sich auswirkt auf die Akzeptanz von Neuen. Und da war diese Studie hier ein erster Schritt, aber es lassen sich da natürlich noch viele andere Anwendungsbeispiele irgendwie finden. Habt ihr über diese Beispiele, die hier jetzt abgebildet sind, habt ihr da noch andere Beispiele, vielleicht aus eurer eigenen Erfahrung, die euch dazu einfallen? Ja. Und was würdest du sagen, was hatte da das normale Handy irgendwie oder die Verwendung von normalen Handys, welchen Einfluss hatte die da irgendwie auf die Akzeptanz von diesen Smartphones? Okay, das heißt, ich kann auf einmal viel mehr machen. Aha, okay. Noch andere Beispiele? Ja. Ja. Aha. Ja. Ja. Und wie würdest du sagen, hat jetzt deine Erfahrung, die du gemacht hast mit dem Schreiben auf Papier, wie beeinflusst dich das in deiner Nutzung oder auch in deiner Bewertung dieses Tablets zum Schreiben? Okay. Okay, es kann genau das Gleiche und mehr. Aha. Okay, sehr interessant. Hat jemand einen 3D-Fernseher? Ja? Ja? Und wie ist das im Vergleich zu früher? Okay. Und würdest du jetzt... Okay, aha. Noch irgendwelche Erfahrungen? Gut, dann würde ich sagen, sind wir heute ein bisschen früher fertig. eine ein bisschen längere Pause. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche ist wieder Professor Buxmann da und macht mit den Folgen der Digitalisierung weiter. Und euch noch einen schönen Tag und viel Spaß. Danke.